Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. In dieser Folge ist Günisch Seifert unser Gast. Sie ist Multi- oder Seriengründerin und zwar immer mit einem gesellschaftlichen Mehrwert. Oder ich würde mal so zusammenfassen, wenn sie ein Problem sieht, dann löst sie das nicht nur für sich selber, sondern gleich für alle um sie herum mit. Sie hat zum Beispiel eine Kita gegründet. Sie hat eine Unternehmensberatung gegründet, die MacGyvers. Sie hat aber auch die Online-Plattform Mami Kreisel gegründet, die viele heute als Vinted kennen und sie bespielt gerade mehr als 20.000 Quadratmeter in dem Münchner Viertel Neuperlach mit einem Projekt Community Kitchen und Share und macht daraus eine Fläche, die für alle zugänglich ist. Liebe Günisch, herzlich willkommen im Podcast und schön, dass du Zeit hast.
Hallo! Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig.
Du weißt ja, wir sprechen heute über Werte. Und jetzt weiß ich, dass du ja wirklich ein Tausendsasser bist. Ganz, ganz, ganz viele Dinge schon gestartet hast in deinem Leben. Ganz vieles schon auf die Beine gestellt hast. Und fast alles hat viel mit Werten zu tun. Ich erlaube allerdings nur drei Gegenstände und drei Werte in meinem Podcast. Jetzt bin ich echt gespannt, auf welche drei du dich sozusagen limitiert hast. Denn wahrscheinlich könntest du auch 10 mitbringen, oder?
Auf jeden Fall. Das ist ja, oder fällt ja manchmal relativ schwer, sich zu limitieren. Aber ich finde, das gibt auch eine gewisse Freiheit, weil man sich dadurch ein Profil schafft.
Ja, genau, so ist es. Ich überlasse dir die Wahl. Mit was möchtest du starten? Mit welchem Gegenstand, mit welchem Wert möchtest du als erstes beginnen?
Also ich habe die jetzt, glaube ich, nicht unbedingt miteinander verbunden, wobei das, glaube ich, schon passen würde. Mhm. Ja, würde, glaube ich, passen, genau. Also ich kann jetzt mal ein Ding hochheben, das ist das Handy. Genau, mein Smartphone, genau. Und zwar deswegen, weil es mir die Freiheit gibt, mich überall mit Menschen zu verbinden, wie ich es möchte und weil ich da die Bilder meiner Liebsten drauf habe, meiner Familie und meiner schönen Momente und so. Und ein sehr, sehr wichtiger Wert für mich ist Freiheit, Unabhängigkeit. Ich bin der Meinung, wir kommen irgendwie frei auf die Welt, dann werden wir sozialisiert, das heißt, eigentlich werden wir in so ein gesellschaftliches Korsett gesteckt und dann besteht unsere Aufgabe im Erwachsenenalter, uns davon wieder zu lösen und uns zu finden, wieder in seiner Freiheit. Und das fällt mir wahnsinnig auf, dass Menschen sich selbst oft so einfach im Kopf eingrenzen. Also zum Beispiel, wenn so Sprüche kommen wie, das macht man nicht, dann frage ich mich immer, wer ist denn Mann und wieso macht man das eigentlich nicht? Und das habe ich mich auch schon immer als Kind gefragt, warum man es einfach so sagt, weil wer hat das einem jemals gesagt? Zum Beispiel gerade, ich komme ja aus der Türkei ursprünglich, also meine Eltern, und da gibt es ja auch ganz viel dieses muslimische Glauben und dann heißt es immer, Allah hat gesagt. Und ich habe dann schon manchmal provokativ auch gesagt, also sorry, aber zu mir kam er noch nicht. Also mit mir hat er jetzt noch nicht gesprochen und hat gesagt, so und so hat es zu sein. Einfach, weil ich das ein bisschen auch hinterfragen wollte und ein bisschen challengen wollte. Ne? So, hey, du hast ein Hirn, das hast du bekommen von Geburt an, nutze es. Du hast ein Herz, nutze das auch, voller Passion an die Themen ranzugehen. Und du hast ein Rückgrat, womit du dir für deine Themen einstehen kannst, Mut zeigen kannst. Also nutze das, gib das nicht einfach ab an irgendeine blurry Person, eine Persona.
Hast du ein Beispiel, wo du dich vielleicht früher in deinem jüngeren Ich, du sagst ja auch, das ist Erwachsener, muss man sich da ein bisschen wieder freikämpfen, wo du dich freigekämpft hast, wo du gesagt hast, Mensch, das war so ein Thema, da habe ich eigentlich lang einfach das gemacht, was man gemacht hat. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, Mensch, nee, jetzt mache ich es anders.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass bei mir, so familiär war das ja so bedingt, dass meine Mutter relativ früh nach Deutschland gekommen ist, mit 17 Jahren. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, vor 50 Jahren, als sie gekommen ist, es gab kein Internet, es gab keine Vorabrecherche, sie konnte kein Deutsch, sie wusste nicht mal, wo Deutschland liegt, sie ist das erste Mal geflogen und alles nur aus, ich sag mal, vielleicht so einer rebellischen Art heraus, dass sie durfte halt nicht Schule und Uni machen und das hat sie als Mensch sehr beeinflusst, sage ich jetzt mal. Und dann hat sie halt entschieden, sie verlässt ihre Heimat, ihre Familie und geht eben in ein fremdes Land und so gesehen ja eigentlich ganz allein. Da waren zwar andere Frauen, türkische, aber trotzdem war das jetzt nicht so, dass sie wusste, ich gehe da jetzt zu meinem Onkel oder sonst wohin. Mhm. Und das hat sie gemacht. Und das heißt, sie kam natürlich als ungelernte Kraft nach Deutschland und hat dann da am Fließband gearbeitet, viele, viele Jahre, Jahrzehnte. Und das heißt, bei uns war es immer so, es war relativ klar, dass ich immer mithelfe und immer Teile des Haushalts mitstemme. Zumal mein Bruder ja auch das Down-Syndrom hat und dadurch auch einfach ein Mensch war, der viel mehr Umsorge gebraucht hat, wie vielleicht jetzt jemand, der kein Down-Syndrom hat. Mich daraus, aus dieser Verpflichtung, die ich so als normal angenommen habe, rauszukämpfen und auch, also kein schlechtes Gewissen zu entwickeln, wenn ich mal nicht funktioniere und die Dinge so mache, wie man sie macht, wie man es von mir erwartet, das war ein sehr langer Weg für mich tatsächlich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber gleichzeitig ist es ja auch ein Faktor, den du gerade auch genannt hast, dass Familie super wichtig ist. Auch deine eigene, neue, kleine Familie, sozusagen mit deinen eigenen Kindern. Wie balancierst du das Thema Freiheit und kleine Familie?
Ja, das ist lustig, weil das führt mich zu meinem zweiten Gegenstand. Das ist ein Granatapfel. Granatapfel ist etwas, das ist für mich Heimat. Ich liebe das, weil du es gerade mit der Balance gesagt hast, der symbolisiert für mich Heimat und Familie tatsächlich, weil ich liebe es, den Granatapfel ganz vorsichtig aufzuschneiden. Meine ganz persönliche Challenge ist immer, ich darf kein Fruchtfleisch verletzen, also es darf nicht rausbluten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, einen Granatapfel zu essen, das kann gern mal 2,5 Stunden bei mir dauern, weil ich so jeden einzelnen Kern so einzeln rauspule und sehr viel Fingerspitzengefühl. Und das gibt mir so meine Ruhe. Da habe ich auf einmal was Sinnvolles zu tun. Und in diesen 2,5 Stunden kann ich eben nicht irgendwelche Anträge schreiben oder Telefonate erledigen oder sonst irgendwie, sondern ich muss mich darauf konzentrieren, meine Aufgabe zu lösen. Und das ist letztlich das, denke ich, wie ich bei mir das auch so ausbalanciere, dass ich einfach ich habe Phasen, in denen habe ich sehr viel zu tun, weiß manchmal gar nicht, wo mir der Kopf steht. Und dann habe ich wieder ganz starke Ruhephasen. Also die nehme ich mir ganz bewusst, weil die To-Do-Liste sowieso nicht leerer wird. Also es ist ja eine Utopie zu denken, auch wenn ich heute reinarbeite und die Woche reinarbeite und diesen Monat reinarbeite und dieses Jahr reinarbeite, dann werde ich eine Liste haben, die wird sehr viel kürzer sein. Das passiert einfach nicht. Man hat immer zu tun. Wir sind irgendwie so organisiert anscheinend, dass wir dauernd irgendwie Verwaltung unseres eigenen Lebens machen müssen. Wir müssen Entscheidungen treffen. Wir wollen sozial sein. Wir kaufen Geschenke. Wir packen sie ein. Das sind ja auch krass viele Entscheidungen, die wir treffen. Und dann liebe ich es eben, sowas zu machen, in die Heimat zurückzukehren und zu sagen, jetzt pule ich mir meinen Granatapfel und das ist so mein Momentum und da tanke ich ganz viel auf. Und als Pendant ist es tatsächlich einfach auch mit meiner Familie. Ich habe irgendwann für mich festgestellt, Gott sei Dank durch meinen Bruder, dass ich eine sehr, sehr resiliente Person bin. Also mich haut so schnell nichts um, egal was um mich rum passiert. Ich finde immer zu meiner inneren Stärke und Ruhe zurück. Und ich habe irgendwann mal über eine Kurztherapie rausgefunden, dass das daran liegt, weil ich einen Bruder habe, der mich immer bedingungslos geliebt hat als Mensch. Also der einfach immer, egal ob ich dick, dünn, dumm, klug, gut aussah, schlecht aussah, hat mich einfach immer geliebt, ohne Erwartungshaltung. Und ich habe für mich festgestellt, dass das die Resilienz, die Stärke eines Menschen ausmacht, wenn er sich bedingungslos geliebt fühlt. Das Krasse ist nur, muss ich zugeben, ich habe ja, als ich dann meinen ersten Sohn bekommen habe, wusste ich muss diesem Kind nichts geben, außer das, außer diese bedingungslose Liebe. Ich muss dem keine Quality Time geben, ich muss dem keine Ahnung, 30.000 Spielsachen geben, ich muss dem keine Kurse geben, weißt du, also das muss ich dem alles nicht geben. Ich gebe ihm einfach nur diese bedingungslose Liebe, die auch sagt, es ist egal, was du tust. Ich liebe dich immer, so wie du bist, ja. Du musst kein Gymnasiast werden, du musst kein sportlicher Mensch. Also, weißt du, du musst nicht sein für mich, damit du mehr Liebe bekommen kannst. Und dadurch, dass mir das klar war, war ich eine Mutter, die, klar hatte ich auch meine Phasen, wo ich damit umgehen lernen musste, aber ich bin eine Mutter, die sich wahnsinnig wenig stressen lässt, wegen sowas wie, oh, ich habe jetzt viel auf der Agenda zu tun. Ja. Jetzt kann ich mich weniger um meine Kinder kümmern und ihnen dies und jenes machen. Diesen Stress gebe ich mir nicht. Meine Kinder wissen, sie werden bedingungslos geliebt und sie sind großartige Menschen, tatsächlich geworden. Gut, ich bin ein bisschen voreingenommen vielleicht, aber
das darf man ja aber auch sein als Mama.
Ich finde auch. Ich gebe das offen zu. Ich bin großer Fan meiner Kinder. Nein, aber es ist wirklich so, das entspannt total, wenn man auch selber nichts mehr sein muss irgendwie, ne? Und ich glaube, das ist auch das, was mich so mutig macht im Leben, weil ich schere mir nicht viel über die Meinung anderer über mich, ne? Ich weiß, ich bin gut, wie ich bin. Ich bin auf die Welt gekommen. Ich bin ein Gewinner, eine Gewinnerin, so wie jeder andere Mensch auch, der es geschafft hat, über von Hunderttausenden von Spermien rauszukommen, als das eine Unikum. Ja. Und ich muss niemanden was beweisen, weder mir noch anderen. Und das gibt mir eben auch diesen Mut mit.
Und trotzdem hast du ja einen unglaublichen Drive, Dinge auf die Beine zu stellen, was umzusetzen, was zu machen. Wahrscheinlich würden viele sagen, das ist doch Ehrgeiz. Würdest du das auch so bezeichnen?
Ja, mein Bruder, der hat ja eine Trichterbrust neben seinem Down-Syndrom und die Ärzte sagten mal, er würde sterben in einem Jahr. Das war, als er in die Pubertät kam. Mhm. Und das heißt, ich war circa 18 und ich, laut den Ärzten, sollte ich mich an diesen Gedanken gewöhnen, dass mein Bruder irgendwann frühmorgens einfach nicht mehr aufstehen wird. Oh. Weil eben alles wird wachsen, seine ganzen Organe werden wachsen, Herz, Lunge, Magen, aber diese Trichterbrust, dieser Knochen, wird das so ersticken sozusagen, ne? Also den Platz wegnehmen. Und das war für mich ein sehr, sehr intensives Jahr, weil wie bereitest du dich darauf vor, dass dein Bruder random irgendwann nicht mehr aufmacht? Stimmt. Man muss dazu sagen, das ist nicht eingetreten, Gott sei Dank. Meine Mutter hat sich damals für eine Physiotherapie entschieden und nicht für eine sehr riskante OP. Und mein Bruder lebt und ist gedeiht und ist happy und so und lustig. Nur mir hat das etwas im Leben gegeben, und zwar diese Vorstellung und dieses Verständnis dafür, dass unser Leben endlich ist. Und ich sehe einfach dieses auf der Welt sein als eine Reise, die wir machen. Und es gibt nichts auf dieser Welt, was uns zurückhalten darf. Also keine Gedankenwelt, keine Meinungen von außen, keine gelernten Muster. Es darf einfach nicht sein, was uns aufhält, so unsere Träume zu leben, unsere Erfüllung zu finden, in was auch immer das sein mag, ne? Und deswegen bin ich jemand, der viel Drive hat, weil ich mir ganz häufig die Negativfrage stelle, die lautet, was wäre, wenn du morgen tot wärst? Hättest du dann ein erfülltes Leben? Hättest du dann gesagt, ich habe das meiste aus meiner Lebenszeit rausgeholt? Und das ist tatsächlich etwas, was mich sehr lebendig hält, diese Gegenfrage. Ich glaube, das ist eine Frage, wo sich andere davor scheuen, sich die zu stellen, weil das ist, über Tod redet man nicht und man redet nicht über Endlichkeit und oder wie auch immer. Ich rede da gern drüber und ohne Angst tatsächlich, weil ich da super großes Urvertrauen habe, dass jeder seine Zeit lebt, die er leben soll. Und alles andere heißt einfach nur, mach das Beste draus, entdecke dich, finde raus, wer du noch sein kannst sozusagen. Kann ich nur die Gönnisch sein, die Mama? Kann ich die Gönnisch sein, die Unternehmerin? Kann ich die Gönnisch sein, die vielleicht über eine Meeresenge schwimmt? Ich weiß es nicht, aber ich will das rausfinden.
Verstehe. Jetzt hast du zwei Beispiele genannt, an denen du sehr gewachsen bist, die aber beide auch die Seite haben, dass es eine sehr, sehr schwierige Situation war. Ja? Beides mal verknüpft mit deinem Bruder. Einmal, der braucht viel Zuneigung als Kind, viel Aufmerksamkeit und dann auch dieses super schwierige Jahr. Heißt das, also kann man wachsen auch ohne diesen schwierigen Teil mitzunehmen? Wie gibst du es deinen Kindern zum Beispiel mit, die diese schwierige Situation ja nicht haben? Nehme ich jetzt mal an. Die wachsen wahrscheinlich sehr viel unbeschwerter auf.
Also zum einen glaube ich ehrlicherweise, dass das auch was Gelerntes ist, dass wir glauben, dass wir nur in schwierigen Situationen wachsen können. Ich glaube, das ist so, weißt du, alle Filme suggerieren uns das, ne? Wie ist eine spannende Story, die ist nicht spannend, wenn es dem Helden oder dem Anti-Helden immer gut geht.
Stimmt.
Die wird erst dann spannend, wenn es reibt und wenn er seine Ehe verliert und seine Kinder ihn nicht mehr sprechen, weißt du, und dann läuft er da durch und dann kommt er und endlich reden sie alle mit ihm, sie legen sich in den Arm und ja, jetzt ist er gewachsen, so. Ich glaube, das ist, also, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, wissenschaftlich ist es ja bewiesen, dass die Hälfte unserer Gedanken nicht korrekt ist, nicht wahr ist. Also wir schustern uns was zusammen im Gehirn. Das ist ein Überlebensmodus. Und ich finde, wenn man das begriffen hat, dass ich nicht alles glauben darf, was mein Hirn mir sagt, dann wird einem so klar, dass so Dinge, die ich mir selber sage, wie, ich muss durch eine schwere Phase gehen, um zu wachsen, dass das nicht stimmen muss. Ja, ich kann auch so wachsen, weil ich habe ja Kitas gegründet, Karl und Liesel in Untergiesing in München. Und da hatte ich wirklich die Chance, über 200-300 Kinder beobachten zu dürfen im Alter von 1 bis 3. Der Mensch ist das in die Genetik gelegt, dass er wachsen will. Der will immer was machen, was er noch nicht kann. Ja. Die Kinder wollen alle laufen lernen. Ne? Keiner bleibt sitzen und sagt, ach, wisst ihr was, ich setz aus oder so. Das ist
bequemer, ne? Also wenn ich getragen werde.
Absolut, also alle sehen das, wie andere sich bewegen, wie andere mehr Spaß haben und dann will man das haben. Und dann sieht man, wie die hüpfen, dann will man das auch. Dann sieht man, wie die auf irgendwas klettern, dann will man das auch. Egal wie anstrengend es ist, egal wie oft man fällt. Also ich glaube ganz fest daran, dass dem Menschen das in die Wiege gelegt ist, rein genetisch, evolutionstechnisch, dass er wachsen will an sich. Ich meine, deswegen kommt auch dieser ganze technische Fortschritt. Die Menschen wollen Dinge erkunden, erfahren. Viele haben ja so eine Reiselust. Ich nehme mich da gar nicht aus. Und ich glaube, das liegt an diesem, ich will was entdecken, ich will mich entdecken, ich will Inspirationen holen, Impulse. Ne? Also das, da hängt so viel zusammen. Und deswegen glaube ich da einfach ganz fest daran, dass man dem auch nachgeben sollte. Ja, weil ich glaube, dass man versperrt sonst eine ganz, ganz wichtige Mechanik bei sich. Und es ist aber lustig, weil du das jetzt gefragt hast. Mein Sohn hat mich letzte Woche gefragt. Der sagt aber, Mama, wie kann ich denn erfolgreich werden, wenn ich gar nicht so eine schlechte Kindheit habe wie andere? Er misst sich jetzt an so Basketballspielern, sehr erfolgreichen, die ja dann teilweise, keine Ahnung, nicht zu essen hatten oder eben aus ganz, ganz prekären Verhältnissen kamen. Und die haben sich das erkämpft und die sind jetzt wer, ne? Und dann sagt er aber, Mama, wie kann ich so jemand werden, wenn ich diese Hürden nicht habe? Und dann habe ich kurz überlegt und habe dann gesagt, aber weißt du was, Matteo, du darfst eins nicht vergessen, die Oma ist mit 17 Jahren hierher gekommen, um etwas für unsere Familie zu bewirken. Und wir übernehmen diese Verantwortung und führen das fort. Ne? Also wir spüren einfach dieses, wow, da hat ein Mensch diesen Aufwand getätigt, ist über solche Ängste gegangen, hat mit seiner Familie beinahe gebrochen, also anfangs ja und dann haben sie sich wieder zusammengerafft, aber und jetzt das einfach hinzuschmeißen und zu sagen, mei, ne, ich mache einfach so ein solides Leben, weiß nicht, ob das sein muss. Also ich denke, man kann sich diese Bilder, diese Motivationsbilder auch selber einfach erschaffen, indem man sich wirklich einfach fragt, okay, was ist denn das Größere als ich? Also was ist das, unter welchen größeren Tenor kann ich mich stellen, weil ich vielleicht gar nicht so wichtig bin als individuelle Person, aber ne, und für mich ist es zum Beispiel ja dieses Thema, dass ich unseren Kindern eine bessere Welt hinterlassen möchte, in Form von Verhalten und in Form von Klima einfach. Ne? Ich will, dass die auch die Dinge machen können wie wir. Und es ist schon krass, wenn ich überlege, dass meine Kinder sagen, dass so Fliegen für sie gar nicht in Frage kommt. Ja? Und dass sie das irgendwie schade finden, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie fliegen würden. Das ist schon krass, weil ich hatte das als Kind nicht. Wir sind in die Türkei geflogen. Ich habe mir früher keine Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt okay ist oder nicht.
Aber was macht ihr jetzt, wenn ihr in die Türkei fahrt, ihr dann über den Landweg?
Wir fahren mit dem Auto schon lange. Also wir fahren schon seit Jahren immer 2 Tage hin. Und das ist großartig. In dieser schnelllebigen Welt brauchst du 2 Tage, um von A nach B zu kommen. Du kommst richtig auch im Kopf an, merkt man. Es ist nicht so, dass du 3 Stunden später auf einmal ganz woanders bist, sondern du bist 2 Tage später ganz woanders. Und ja, dir tut dann manchmal alles weh. Ja, klar. Nein.
Klar. Aber ein bisschen zieht sich das ja auch wie ein roter Faden durch das, was du schon alles gemacht hast, dieses, was ist größer als ich, ne? Was löst ein gesellschaftliches Thema, oder?
Ja, absolut. Ich merke einfach, weißt du, ich glaube, dass wir Menschen gerade in unserer heutigen Gesellschaft sehr schnell dazu neigen, wirklich ein bisschen im Kopf krank zu werden, also uns sehr viel Gedanken über uns zu machen. Wie sehe ich aus? Darf ich graue Haare haben oder nicht? Darf ich ein bisschen ein paar Kilos mehr haben oder nicht? Da war ich nicht stark genug, wie man als Frau vielleicht sein sollte. Da war ich nicht erfolgreich genug, wie man als Unternehmerin vielleicht sein sollte. Also meine Kinder sind so und so. Ne? Also ich finde, wir sind so viel mit uns selbst teilweise beschäftigt. Da muss ich zugeben, für mich ist das sehr, sehr heilend, dass ich mich unter etwas Größeres stellen darf. Also unter etwas, wo ich Menschen zum Beispiel bei uns im Share und im Community Kitchen zusammenbringen darf, ganz zwanglos, ne? Ohne Erwartungshaltung wieder, das Thema Bedingungslosigkeit, wo ich Lebensmittel retten darf und aus dieser Fülle leben darf, wo viele Menschen im Mangel zu sein scheinen. Ne? Und wir machen irgendwie Kühlhaus auf und dann explodiert das zum Teil. Und das ist so. Ich bin so dankbar für dieses Leben, was ich mir eben auch erschaffen durfte durch meinen dritten Wert tatsächlich.
Ein Buch.
Und zwar Bildung.
Aha, du hast ein ganz dickes Buch gesagt.
Genau.
Richtig?
800, viele Seiten. 880 Seiten. Ein fantastisches Buch. Schon mehrfach gelesen und wieder aktuell.
Sag gerne mal, was ist der Titel und warum genau dieses Buch? Oder steht das für dich ja in Breite, habe ich jetzt verstanden, ne? Für das Thema Bildung?
Genau, also es steht für mich generell für Bildung. Also ich bilde mich wahnsinnig gern weiter. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses, ich kann für mich körperlich reisen, dann reise ich in Länder. Ja. Ich kann aber auch gedanklich reisen, dann lese ich Bücher. Ne? Mhm. So. Also deswegen, das ist für mich auch, um meine Reiselust ein wenig zu stillen, sicherlich. Dieses spezielle Buch jetzt, das hat mich einfach krass fasziniert, weil es in mir auch emotional was geweckt hat. Damit hat meine Reise in die Fülle begonnen, möchte ich fast behaupten. Und zwar ist das Buch von Andreas Eschbach und heißt $1 Billion. Und das Spannende ist, das hat mir ein sehr vermögender Mensch empfohlen, dieses Buch. Ich bin jemand, ich interessiere mich sehr stark für Mechanismen in unserer Gesellschaft. Also was verändert sich wie, wenn ich eben ein paar Schalter drehen dürfte, und wir leben in einer sehr wirtschaftlich geprägten Gesellschaft, ja, die sehr stark nach Geld geht, ne, Finanzströme etc. Und dieser Mensch hat zu mir gesagt, Günnisch, wenn du Finanzströme verstehen willst und ihre Mechanismen, dann liest du dieses Buch. Mhm. Und dann habe ich das gelesen und es ist ganz spannend, weil das ist eine sehr reale Geschichte. Also da gibt es unsere Länder, wie wir sie kennen, da gibt es die Persönlichkeiten, wie wir sie kennen, also eine Lady Di, ein Kofi Annan und so. Und dann lese ich das und ich bin begeistert davon und auf einmal lese ich irgendwo über diesen Autor, dass das ein Science-Fiction-Autor ist. Und da dachte ich so, ich lese gar kein Science-Fiction normalerweise. Also ich war ganz baff, weil ich das nicht so empfunden habe. Aber natürlich geht es da drin um $1 Billion, die es so nicht gibt. Das ist der Science-Fiction-Charakter. Und ich habe jetzt auch schon mehrere Bücher von ihm gelesen und er macht es immer, er greift ein Kriterium raus und das dreht ans Absurdum. Mhm. Und anhand dessen verändert sich dann unsere Welt irgendwie. Aber man versteht so viel auf einmal. Und was ich halt so mag am Bücherlesen ist tatsächlich, dass wenn ich ein Buch wiederholt lese, dann erfahre ich immer andere Sachen. Das zeigt mir einfach nur, dass ich eine andere Wahrnehmung bekomme. Ne? Also es auf einen anderen Boden fallen darf, dass ich da wieder lesen darf. Und das ist für mich einfach wahnsinniger Luxus. Also ich meine jetzt nicht Luxus, weil zu wenig Zeit dafür, sondern das ist für mich das Schönste, was es gibt, Bücher zu lesen.
Mm. Ja, ja, absolut. Und es wundert mich auch nicht, dass du sagst, beim zweiten Mal lesen erfährst du wieder anderes, weil es heißt ja immer, dass man selbst über Nacht das Gehirn so sehr resettet, dass man eigentlich am nächsten Morgen schon wieder eine andere Person ist. Du nimmst dir anderes auf, das Gehirn entwickelt sich weiter, hoffentlich im Positiven.
Absolut. Absolut, absolut. Also das ist eh so eine Freude, finde ich. Also auch immer wieder an seinen Gedanken, finde ich zum Beispiel. Ich weiß nicht, aber mir fällt es auf, wie viel negative Gedanken manche Menschen haben. Also wenn die was erzählen, dann ist das immer so belastet. Ja. Und du denkst immer so, warum eigentlich? Warum ist das belastet, was du erzählst? Weil das, was du erzählst, ist jetzt nichts Gravierendes. Du bist einkaufen gegangen, ja, da war viel los. Du warst im Verkehr vielleicht ein bisschen im Stau und so. Ne? Aber das wird dann so fokussiert erzählt. Und bei mir ist zum Beispiel ganz häufig so, also Menschen wundern sich, weil ich bin der Meinung, das hat alles irgendwie seinen Sinn, was passiert. Das ist wieder dieses Urvertrauen, was in mir steckt. Und deswegen, wenn ich im Stau stehe, dann denke ich mir, ja, das schützt mich halt davor, dass vielleicht ich geblitzt worden wäre, weißt du, weil ich zu schnell gefahren wäre. Also ich sehe da immer was Positives und ich werde zum Beispiel nie der Typ, der sowas erzählt, dass ich irgendwo ankomme und dann sage, oh mein Gott, und wisst ihr was, jetzt stand ich im Stau und jetzt war das so. Ich würde gar nicht so viel drüber erzählen. Ich würde vielleicht nur kurz sagen, ich bin zu spät, weil Stau. Punkt. Und dann war das so eine sachliche Information. Aber manche können da ja so relativ viel drüber reden und Worte verlieren. Ich denke mir, das ist mal so, das ist jetzt Lebenszeit, die flöten geht.
Das stimmt. Die kann man auch mit positiven Gedanken füllen. Ja, das stimmt.
Ja, genau.
Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, wenn wir über Bildung im positiven Sinne sprechen, wie sieht denn eine ideale Bildung aus für Kinder, für Jugendliche?
Bist du sicher, dass du dieses Fass aufmachen möchtest?
In den letzten paar Minuten? Vielleicht kannst du ja einen Aspekt rausgreifen.
Okay, ja. Also, ich engagiere mich ja schon sehr, sehr lange im Bereich Bildung. Und zwar für eine Bildung, die einfach gerechter ist, im Sinne von die Kinder nicht so labelt. Das Spannende zum Beispiel ist tatsächlich, dass im Krippenbereich niemand einem Kind sagen würde, du bist Gymnasiast und du bist Mittelschüler. Ne? Stimmt. Und das Spannende ist ja, dass es in dem Kindergarten dann langsam beginnt, gerade mit der Vorschule. Und ja, spätestens in der Grundschule wird es dann verfestigt. So, jetzt ist es ganz interessant. Wir glauben ja wirklich, dass Kinder so auf die Welt kommen und dann haben sie Talente oder Nicht-Talente und können sich vielleicht Abstrakteres besser vorstellen oder nicht. Und es gibt da ganz verschiedene Perspektiven, wie man an das herantreten kann, weil Und das ist so eine Haltung von mir, die wir zum Beispiel auch im Share and Community Kitchen umsetzen. Wenn ein Mensch sich mit etwas schwer tut bei uns im Kitchen oder im Share, dann bin ich der Meinung, ist seine Umgebung nicht optimal für diese Person. Mhm. Also wenn zum Beispiel ein Mensch in der Küche sehr gestresst ist, weil er die Sachen immer zusammensuchen muss oder vielleicht ein bisschen chaotisch arbeitet, dann könnte es vielleicht helfen, der organisiert sich erstmal. Ne? Der hat erstmal seine Abfallbehälter nach Recycling-Themen, der hat sein Brett, sein Messer. Und ich merke immer, wie wenn man das mit den Menschen trainiert und die mal auf so eine neue Art des Arbeitens einstimmt, dann sparen die sich manchmal 1 bis 2 Stunden pro Tag an Zeit, weil die nicht mehr so chaotisch sich organisieren. Mhm. So, das bedeutet für mich was? Es ist wie mit einer Pflanze. Wenn die Pflanze nicht wächst, dann sage ich ja nicht blöde Pflanze, ne? Hast halt kein Talent, sondern ich schaue, muss ich sie ins Licht stellen, muss ich ihr Wasser geben, etc. Bei unseren Kindern machen wir das nicht. Bei unseren Kindern sind unsere Kinder das Problem dauernd, ja? Sie sind unzureichend, sie sind nicht lernstark, sie sind nicht bildungsnah, womöglich durch die Eltern, ja? Also die ganze Zeit werden die Kinder irgendwie gelabelt und das ist leider eine ganz krass normale Haltung im Bildungswesen von allen Beteiligten. Also die Kinder glauben irgendwann, sie sind nicht gut, die Lehrer finden, das ist eine normale Klassifizierung und die Eltern akzeptieren das so. So, und jetzt ist es lustig, traurig leider, wenn man sich mal anschaut, was das Kultusministerium über das Bild vom Kinde sagt. Das, also Lehrkräfte, die ins Studium gehen, die werden natürlich eingenormt, mit welchen Kindern hast du das zu tun, in der 7. Klasse zum Beispiel. Ne? Und du hast in der 7. Klasse Mittelschule hast du mit Kindern zu tun, wo du schauen musst, dass die on track bleiben, dass man sie nicht verliert im Unterricht, dass man eben schaut, dass man jetzt ihre Schwächen nicht noch größer werden lässt. Das ist die Haltung, mit der ich an so ein Kind in der Mittelschule rangehe. Das Bild vom Kinde im Gymnasium 7. Klasse ist aber, das Kind hat Potenzial, da will ich die Stärken rauskitzeln, da will ich gucken, was kann das Kind noch erreichen. Bedeutet jetzt, nur mal, also wenn wir wieder über Sozialisation sprechen, und der Mensch ist ja eine Frühgeburt evolutionstechnisch, die Hüfte der Frau wurde schmaler, die Köpfe der Menschen, Babys wurden größer durch das wachsende Hirn und Kinder mussten früher auf die Welt kommen. Deswegen sind ja auch Menschenbabys die einzigen Babys auf der Welt, die nicht sofort sich selbst versorgen können.
Ja.
Genau, die brauchen ungefähr 2 Jahre, bis sie soweit sind, dass sie jetzt nicht verhungern würden zum Beispiel, während in anderen Tierrassen, Lebewesenrassen das anders ist, wo die einfach maximal vielleicht 1-2 Tage brauchen und andere haben ja teilweise gar keinen Bezug zu Eltern, ja, sondern wissen sofort, euer Programm ist da, ich weiß, wohin ich schleichen muss, so ungefähr, genau. Also wenn man das jetzt nochmal bedenkt, dass wir wahnsinnig aufnahmefähig sind für Sozialisation und das leider in jedem Alter, muss man sagen, nicht nur im Kleinkindalter, sondern auch wir sind ja durch Social Media dauernd, geben wir uns dem hin, zu wissen, wie hat eine Frau auszusehen und wie hat ein Mann sich zu bewegen und wie leben wir eigentlich als Familie, was ist normal und was ist schon nicht normal. Dann muss man dazu sagen, dann überrascht das, finde ich, nicht, dass wir unsere Kinder genau zu den Schülern machen, zu denen wir sie machen wollen. Also wir geben ihnen die Umgebung, weil ein Gymnasiast zum Beispiel hat ja auch Fachlehrer, der hat viel tieferes Verständnis von Lehrerseite für die Themen, wie ein Mittelschüler, der einen Generalistenlehrer hat. Ich sage ja nicht, dass das eine schlechter oder besser ist. Ich will nur sagen, wenn wir das mal verstehen, dann wird uns vielleicht klarer, wir machen die Kinder zu den Produkten, die wir wollen. Und deswegen überrascht es ja auch nicht, dass häufig Kinder von Eltern, die schon auf dem Gymnasium waren, studiert sind oder im Management arbeiten, dass die eigentlich zu, keine Ahnung, 90%, 85% aufs Gymnasium gehen, während bei bildungsfernen Schichten, wie man das immer so sagt, weniger Kinder aufs Gymnasium es schaffen. Aber es ist die Umgebung. Und ich finde es so schade, dass wir nochmal, bei allem anderen wird immer geguckt, dass die Infrastruktur passt, ja, dass irgendwie die Umgebung passt. Aber unseren Kindern, da sind die halt schuld. Sie sind zu faul, sie interessieren sich nur noch für Handys, nur noch für Gaming. Also sie werden ganz viel geblamed. Und da frage ich natürlich, das schließt jetzt den Kreis, wo ist da die Bedingungslosigkeit? Wo kann ich meinem Kind einfach nur sagen, hey, du bist gut, wie du bist, egal auf welche Schulart du gehst, weil leider leben wir in einem Entwicklungsland Bayern, wo wir tatsächlich glauben, dass es sinnvoll ist, die Kinder zu trennen. Warum? Wenn ich die Kinder trenne, schaffe ich, und das habe ich bei meinem Bruder erleben dürfen, der war im Kindergarten in einer inklusiven Einrichtung, Und wenn jetzt zum Beispiel bei den Sommerfesten, wo andere Kinder von anderen Kitas, die nicht inklusiv gearbeitet haben, da waren und ein Kind einen epileptischen Anfall oder sonst irgendwas bekommen hat, dann wussten alle Kinder aus dem inklusiven Kindergarten, ey, hol mal die Martina, gib dem mal ein Handtuch zwischen die Goschen, ne? Der braucht das jetzt. Und alle anderen Kinder von nicht inklusiven Einrichtungen sind schreiend zu ihren Eltern gelaufen, verschreckt. Hm. So, also wenn ich eine Polarisierung in der Gesellschaft habe, dann brauche ich mich nicht wundern, weil ich die Kinder so trenne, dass der Mittelschüler, der einen anderen Slang vielleicht an den Tag legt, eine andere Gangart, einen anderen Kleidungsstil, auf einmal dem Gymnasiasten fremd vorkommt und ihm dadurch vielleicht Angst macht oder seine gelernten Muster im Kopf erfüllt, wie der wohl zu sein hat und dass der wohl kriminell wird und so. Und das ist halt so schade. Und deswegen liebe ich unser Projekt in Neuperlach. Weil wir damit aufräumen. In Neuperlach schauen wir, dass Menschen gleich sein dürfen.
Das stimmt. Aber es ist ja vielleicht auch eine Frage der Wertigkeit, denn wenn wir das Bildungssystem so verändern würden, dass wir sozusagen alle gemeinsam haben, aber dann auf die individuellen Bedürfnisse schauen, ne, und auf das Individuelle, was braucht dieses einzelne Kind, das wäre natürlich viel teurer. Also ne, man müsste einfach dann mehr investieren, was ich jetzt gut fände, ja, aber ich vermute, da gibt es dann viele, die dann schauen, das Geld kann man auch woanders ausgeben. Deswegen sage ich, es ist eine Frage der Wertigkeit. Wie viel ist uns Bildung wert?
Absolut. Also Bildung ist uns sowieso nicht viel wert. Meine Kinder fragen mich zum Beispiel immer, wir machen ganz viel finanzielle Bildung zu Hause. Und die fragen mich immer, Mama, wieso lerne ich sowas in der Schule nicht? Und dann sage ich, du, weil deine Lehrer das auch nicht wissen. Es steht nicht im Lehrplan, es wird denen nicht beigebracht. Das sind häufig nicht Menschen, die irgendwie finanziell frei sind und irgendwie die Mechanismen verstehen könnten. Ne? Also das ist jetzt kein Vorwurf an die Lehrer, das ist eher an das System ein Vorwurf zu sagen, hey, warum gibst du unseren Kindern nicht das an die Hand, was sie wirklich zu glücklichen, erfüllten Bürgern macht später? Ne? Weil das ist ja das, was ich überhaupt nicht begreife. Jetzt habe ich BWL studiert unter anderem und da habe ich gelernt, dass alle Systeme effizient und effektiv laufen sollen, hochoptimiert. Nur, jetzt nur mal kurz Perspektivwechsel. Wenn ich Deutschland wäre, wenn ich ein Staat wäre, Güneschianer oder so, keine Ahnung, dann würde ich mir doch wünschen, dass ich die bestausgebildetsten Bürger habe. Ja. Ich würde nämlich die Kriminalität senken in meinem Land. Ich würde die Krankheitsquoten senken, weil meine Menschen irgendwie sich zu bewegen wissen und nicht eben ein paar Stunden lang immer sitzen sollen, wie jetzt in der Schule. Ich hätte weniger Arbeitslosigkeit womöglich, weil die Bürger wissen, wie sie sich weiterbilden können, wie sie proaktiv, initiativ etwas in die Welt bringen können, vielleicht Unternehmer sein können. Also ich verstehe diese Haltung gar nicht vom Staat. Und das ist auch etwas, das begreife ich, seit ich Kind bin, nicht. Ich begreife nicht, wieso unser Staat so agiert, weil er doch heute schon weiß, wo er später, in welchen Kassen er Geld geben wird. Und wir sind ja auch sehr bemüht, mit dem Community Kitchen einfach systemische Veränderungen anzustoßen. Und wir haben tatsächlich, wir sind bestrebt, dass wir eine Schulkantine verändern dürfen, partizipativ. Mhm. Und das tut schon weh, wenn die Stadt München sagt, naja, die heutige Wirtschaftlichkeit geht vor die morgige. Bedeutet, ich weiß, dass die Kinder heute Schrott essen. Mhm. Es muss aber günstig sein. Dass ich 20 Jahre später meine Krankheitskassen, also meine Gesundheitskassen damit belaste, weil Kinder adipös sind oder irgendwelche Beschwerden haben, das weiß ich heute schon, aber das ist nicht kritisch, sondern es geht um die heutige Wirtschaftlichkeit. Und das verstehe ich auch nicht. Also sorry, aber da kann ich jetzt nur wieder sagen, wie wenig Bildung haben wir eigentlich, dass wir diese Konsequenz nicht auf die Reihe kriegen.
Aber ist natürlich auch logisch im System, weil du willst ja nicht, dass ein Politiker in 20 Jahren, das ist ja egal, welcher in 20 Jahren gewählt wird, wenn du den positiven Impact dann siehst, du willst ja als Politiker jetzt wieder gewählt werden. Deswegen ist dir ja deine Kasse jetzt wichtig und nicht, dass in 20 Jahren die Kinder weniger adipös sind. Also
total, ja, genau. Aber weißt du, komme ich auf die Welt?
Das ist schade.
Total. Also kann ich nicht einfach mal einem Ideal hinterhergehen, der ich sein könnte, weil ich anders entscheide und eben nicht so populistisch, sage ich jetzt mal. Also deswegen, das ist etwas, was ich gar nicht verstehe. Und das Krasse ist ja, das bedingt sich ja alles. Also der Politiker möchte womöglich, und jetzt, es geht mir nicht um den Politiker per se, aber das politische System möchte erhalten bleiben. Deswegen habe ich ein Bildungssystem, was meinen Bürgern wenig Einsichten gibt in die Mechanismen, ne? Und dadurch kann ich die führen. Und dadurch bedingt sich das, weil die wieder mich wählen oder mein System erhalten und dadurch erhalte ich die Bildung so, wie sie ist. Und wir dürfen, glaube ich, bei uns nicht mal von Bildung reden, weil was ist Bildung? Bildung ist, ich verstehe etwas, ich kann komplexe Zusammenhänge begreifen. Das wird uns nicht gelehrt. Wir lernen ja Bulimie lernen, wir lernen Wissen auswendig, ja. Also wenn ich höre, dass Menschen in meinem Alter als Erzieher oder Lehrkräfte behaupten, dass wenn sie mit den Kindern YouTube-Videos schauen, dass das die Medienkompetenz fördert. Also da weiß ich gar nicht, wo ich ansetzen soll, ehrlicherweise.
Naja, ja. Wenn man es kontextualisiert, also, dann ja vielleicht schon. Also kommt ein bisschen drauf
an. Das passiert halt nicht, sondern die Kinder dürfen entscheiden, was sie sehen wollen. Und dann wird das angeguckt. Und wenn eben eine Mutter kommt und sagt, sorry, ihr habt da einen Gruppendruck hier, ihr könnt doch auch was ganz was anderes machen, weil zwei Kinder werdet ihr immer finden, die vielleicht Bausteine bauen wollen, den größten Turm. Dann heißt es, oh, das ist Medienkompetenz. Das ist keine Medienkompetenz, die Kids einfach vor den Screen zu setzen. Ja, das, also eine Medienkompetenz, ich kann eine Medienkompetenz auch ohne digitale Medien beibringen. Es geht ja darum, kann ich mir eine Meinung bilden? Kann ich Fake News sehen? Kann ich die Mechanismen verstehen, die da ablaufen? Verstehe ich Algorithmen, ne? Personalisierte Werbungen etc. und Programme, die eingestreut werden? Und das ist, finde ich, halt so wahnsinnig schade. Und ich finde, wo das Bildungssystem gezeigt hat, dass es wirklich nicht viel kann, ist während der Pandemie. Weil da hätte man die Chance gehabt zu sagen, die Kids, die heute in der Schule sind, die werden 100. Ne? Also warum müssen die so früh aus der Schule rausgefühlt? Warum hätte die Schule hätte einfach ein Jahr Pause machen können und sagen können, wir philosophieren jetzt mal, wir reden mal darüber, was in dieser Welt gerade vor sich geht. Ja, wir sorgen für ein tieferes Verständnis. Das ist aber nicht passiert. Man hat daran festgehalten, dass jetzt Abis geschrieben werden müssen und Leistungen erbracht werden müssen und so. Und das fand ich so enorm schade irgendwie, weil da komme ich nochmal dazu, wo ist da der Mut? Also wieso will ich so ein System unbedingt erhalten?
Sehe schon, du hast ganz viele Ideen, wie Güneschland so aussehen könnte.
Ja, ich kriege ja auch manchmal Bücher geschenkt, wie man einen Staat gründet. Also wer weiß, was noch kommt.
Ich bin gespannt, was da noch alles kommt von dir. Neben der Community Kitchen oder Mami Kreisel kommt vielleicht irgendeines Tages das Güneschland. Ich bin gespannt. Herzlichen Dank, liebe Günesch, für deine Zeit. Ist unglaublich
Vielen
schnell
Dank,
vorbeigegangen.
Liebe
Andrea. Und ja, dir noch einen schönen
Danke. Tag. Danke, dir auch. Tschüss.
Tschüss. Das war die 42. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung David Meadows-Fertig. Postproduktion Ferdinand Kreuzer. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.